HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Das Wort Lobbyist klingt in manchen Ohren wie ein Schimpfwort, aber Lobbyisten sind im Grunde ja nichts anderes als ein Sprachrohr für diese oder jene gesellschaftliche Gruppe. Oder sind sie etwa Einflüsterer? Interessante Einblicke in ein eher öffentlichkeitsscheues Gewerbe geben Ihnen nun gleich Bettina Meyer und Franziska Ritter in der 11. Folge des Funkkollegs Wirtschaft.
Wo ist denn unsere Lobbykiste?
Ist die jetzt?
Sven Giegold, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, in seinem Brüsseler Büro. Der Politiker kramt in einer großen Kiste.
Was haben wir denn da Absurdes? Das ist ein Mist, den man hier immer geschenkt bekommt.
Sven Giegold sitzt im Wirtschafts- und Währungsausschuss der EU und kann sich manchmal vor Post kaum retten. Firmen und Verbände überschütten ihn mit Geschenken. Die sind mal mehr, mal weniger kreativ.
Einmal haben sie uns so eine Grußkarte geschickt mit den wichtigsten Lobbybotschaften mit eingebautem Fernseher. Da hatten sie praktisch eine Grußkarte mit Bildschirm. Und natürlich, nachdem man das einmal aufgemacht hat, war das Elektroschrott. Und das haben sie allen Kollegen im Ausschuss geschickt. Und ich habe einige von denen auch eingesammelt bei den Kollegen und denen die dann zusammen zurückgeschickt.
Tabakdosen mit Gruß von der Zigarettenindustrie. Krawatten in schrillen Farben. Sven Giegold sammelt alles, was Lobbyisten an sein Büro schicken. Besonders skurrile Geschenke stellt er samt Foto ins Netz.
Also wir werden auf jeden Fall mit reichlich Einladungen und Geschenken versorgt. Und bei mir ist es schon weniger, weil die befürchten müssen, dass sie auf meinem Blog landen.
Wirtschaftsverbände, die versuchen, Politiker mit Geschenken auf ihre Seite zu ziehen. Verbandsvertreter, die Abgeordneten am Abendbuffet anbieten, ganze Gesetzesvorlagen auszuarbeiten. Lobbyisten haftet ein zweifelhafter Ruf an. Das sieht der Berufsstand selbst natürlich etwas anders.
Natürlich ist manches, was wir tun, dann von der Tätigkeit her Lobbying. Nur im Prinzip sind wir in erster Linie Interessenvertreter.
Ja, wir gelten als Teil der Zivilgesellschaft. Also die Industrie ist sicherlich ein Teil der Zivilgesellschaft und ich vertrete dort den Teil der Arbeitgeber.
Wenn es um böse Interessenvertreter geht, dann sind es Lobbyisten. Und wenn es um gute Interessenvertreter geht, dann sind es NGOs. Das ist ja Quatsch. Es sind alles Lobbyisten und Interessenvertreter.
Wer vertritt also wessen Interessen? Was ist dran an den Vorwürfen der undemokratischen Einflussnahme? Wie arbeiten Lobbyisten in Brüssel und Berlin? Wenn Lobbyist Markus Beirer im Anzug und mit dicker Aktenmappe ins Auto steigt, steht ein wichtiger Termin im Brüsseler EU-Viertel an.
Wir haben einen turnusmäßigen Termin, in dem Fall mit der Kommissarin Marianne Thyssen. Das ist die Kommissarin, die für soziale Angelegenheiten zuständig ist.
Routine für Markus Beirer. Er ist Cheflobbyist von Business Europe, einem der mächtigsten Arbeitgeber- und Industrielobbyverbände Europas. Hinter dem Dachverband stehen 40 Arbeitgeberverbände aus 34 Ländern, die 20 Millionen Mitgliedsunternehmen repräsentieren. Mit diesen Pfründen im Rücken hat der Österreicher Zugang zu exklusiven Briefings der Kommission. Die Politiker laden ihn ein, sie hören ihm zu. Mit seinem Assistenten lässt er sich vorfahren, obwohl sein Büro wenige Gehminuten entfernt liegt. Ein perfekter Auftritt ist wichtig.
Voilà, s'il vous plaît, monsieur, est là pour vous accompagner. Vous
attendez.
Nach der Registrierung am Empfang, jedes Treffen wird eingetragen, geht's in die Chefetage.
Wir sind hier im Herzen der Kommission, also im 10. Stock. Also das sind die oberen Stockwerke des Berlaymont-Gebäudes und hier sitzen halt die Kommissare und ihre Kabinette.
Es muss schnell gehen. Die Kommissarin für Arbeit, Soziales und Mobilität, Marianne Thyssen, hat eine Stunde Zeit. Man nennt sich beim Vornamen. Marianne Thyssen. EU-Kommissare wie Sie bringen europaweit Richtlinien auf den Weg. Abgasnormen, Zollschranken oder Arbeitszeitvorgaben können Milliarden kosten oder einbringen. Knallharte wirtschaftliche Interessen stecken hinter diesen Vorgängen. Hier geht es jetzt unter anderem um die Flexibilisierung von Arbeitsverträgen. Ein strittiges Thema. Der Kommission wird vorgeworfen, sie unterstütze Kurz- und Leiharbeit. Der Lobbyist Beirer vertritt die Interessen der Arbeitgeber. Er kann auf 1200 Berater zurückgreifen, um Studien auszuarbeiten, die seine Argumente untermauern.
Es ist wichtig, einen guten Dialog mit den Sozialpartnern zu haben. Sie wissen, was in den Mitgliedsländern vor sich geht. Sie geben uns Informationen, also sind wir Partner,
sagt Marianne Theissen. Den Begriff Lobbyist vermeidet sie. Genau wie Markus Beirer.
Im Prinzip sind wir in erster Linie Interessenvertreter und wir sind in erster Linie eben auch repräsentativ. Wir sind die Vertretung der europäischen Wirtschaft.
Lobbyisten wie Markus Beirer treffen sich normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit den Kommissaren. Deshalb muss das Mikrofon nun ausgeschaltet werden. Die Gespräche gehen hinter verschlossenen Türen weiter. Ortswechsel, das Paul-Löbe-Haus im Berliner Regierungsviertel. Besuchergruppen sammeln sich in der Eingangshalle des futuristischen Baus. Links und rechts arbeiten Abgeordnete in ihren Büros, tagen die Ausschüsse des Deutschen Bundestags. Gregor Hackmack lässt die Touristen hinter sich und läuft geradewegs in einen Tunnel, der unter der Spree hindurch zum Reichstagsgebäude führt.
Und wo wir jetzt sind, ist im Prinzip der abgeschirmte Bereich, wo man dann nur auf Einladung eines Abgeordneten reingehen kann. Oder aber natürlich, wenn man einen Hausausweis hat als Lobbyist. Also wir sind hier ganz nah dran.
Und ich will gar nicht die Frage aufwerfen.
Ganz nah dran am Lobbygeschehen der deutschen Hauptstadt. Im Plenarsaal streiten die Fraktionen des Bundestags gerade darüber, ob Minderjährige für die Bundeswehr rekrutiert werden dürfen. In der Lobby nebenan flimmert die Debatte über einen Bildschirm. Offiziere in Uniform plaudern mit Abgeordneten, bequem von schwarzen Ledersofas aus.
Also insofern ist das eigentlich ein Paradies für Lobbyisten hier. Man kommt ganz einfach in Berührung mit den Abgeordneten. Das ist auch so vorgesehen. Das ist auch nichts, was wir kritisieren. Wir wollen nur eben, dass es transparent und öffentlich stattfindet und dass alle Interessensgruppen auch ein gleiches Zugangsrecht haben zu den Entscheidungsträgern und eben nicht nachher nur die Wirtschaftslobby bevorzugt wird.
Gregor Hackmack und seine Kollegen von der Online-Plattform Abgeordnetenwatch wollen wissen, welche Verbände und Gewerkschaften im Bundestag ein- und ausgehen. Offiziell müssen sich Organisationen in ein Verbänderegister eintragen. Dann können sie bis zu 5 Hausausweise beantragen.
Dann gibt es einen inoffiziellen Weg. Da braucht man quasi die Unterschrift eines parlamentarischen Geschäftsführers. In jeder Fraktion gibt es mehrere parlamentarische Geschäftsführer. Es ist also nicht ganz eindeutig, wer eigentlich im Einzelnen unterschreibt. Und das ermöglicht Lobbyisten quasi unerkannt von der Öffentlichkeit einen Hausausweis zu bekommen.
Mit dem sie sich jederzeit durch die Flure des Bundestags bewegen, in der Kantine essen und vor den Ausschusssälen auf Abgeordnete warten können. Hackmack und seine Mitstreiter hakten einmal nach, welche Lobbyisten auf Einladung der Fraktionen im Haus unterwegs sind. Union und SPD mauerten. Abgeordnetenwatch zog vor Gericht und bekam Recht. Das Parlament muss alle Hausausweise offenlegen, so das Urteil. Der Bundestag legte Berufung ein. Was haben die Fraktionen zu verbergen?
Das wüssten wir auch gerne. Deswegen würden wir ganz gerne die Liste sehen. Ich weiß nicht, ob Sie möglicherweise an dubiose Lobbyisten Hausausweise vergeben haben. Unsere Vermutung ist, wie gesagt, auch, dass renommierte Großkanzleien Hausausweise bekommen haben und eben Gesetze direkt im Auftrag der Wirtschaft ausgearbeitet werden. Dadurch, dass es so eine Vehemenz gibt, das zu verhindern, scheint die Liste ja doch brisanter zu sein, als viele denken.
Zurück in Brüssel. Perfekt zum Kennenlernen oder für den schnellen Meinungsaustausch zwischendurch ist das Foyer des Europaparlaments. Hinter der Eingangsschleuse liegt das Café Mickey Maus, benannt nach seinen bunten Stühlen in Form von Mickey-Maus-Ohren. Daniel Freund von der lobbykritischen Nichtregierungsorganisation Transparency International sucht sich einen Platz.
Hier finden ganz viele informelle Gespräche statt.
Bei Kaffee oder Bier treffen sich Lobbyisten und Politiker ganz ungezwungen, erklärt Daniel Freund. Allerdings, wer herein will, braucht wie im Bundestag einen Zugangsausweis. Den braunen Lobby-Badge bekommt nur, wer im Online-Transparenzregister der EU eingetragen ist. 8000 Organisationen, Großunternehmen und Thinktanks haben sich angemeldet, geben Auskunft über Personalstärke, Ausgaben für Lobbying und Themen.
Das ist super, dass es das gibt. Auf der anderen Seite heißt das eben noch nicht, dass deren Einträge auch informativ sind.
Das Problem? Die Angaben sind freiwillig. Es wird geschummelt, was das Zeug hält. Als Beispiel nennt Daniel Freund die Großbank Goldman Sachs. Jahrelang habe sie sich gegen einen Eintrag im Lobbyregister gewehrt. Um den Lobbypass zu behalten, tat sie es am Ende doch. Gab als Jahresbudget 50.000 Euro an.
Was überhaupt nicht stimmen konnte, dann haben wir uns beschwert. Und jetzt haben sie nachgebessert und nun sind es plötzlich 800.000 Euro im Jahr, die sie für Lobbying ausgeben.
Es gäbe Lobbyisten, die sich gar lustig machten über das Register und Unsinn eintragen. Deshalb fordert Transparency International, dass Falschangaben bestraft werden. Fragt sich ohnehin, ob man damit die erwünschte Transparenz erreichen kann. Denn es gibt in Brüssel auch andere Möglichkeiten, mit den Entscheidern ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel bei einem der unzähligen Empfänge und Festlichkeiten. Einen Steinwurf vom Europaparlament entfernt, zu späterer Stunde. In der hessischen Landesvertretung wird gefeiert. Hessens Europastaatssekretär Marc Weinmeister zeigt auf die Getränkebar.
Wir haben hier Wein aus den hessischen Staatsweingütern, wir haben den guten Stöffsche, also hessischen Apfelwein aus dem Hochtaunuskreis. Wir haben hier hessisches Bier aus Funkstadt.
Hunderte Gäste stoßen auf die Eröffnung des Brüsseler Büros des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln an. Es präsentiert sich gern als unabhängiges Forschungsinstitut, wird tatsächlich aber von der Privatwirtschaft finanziert. Träger sind der Bundesverband der Arbeitgeberorganisationen sowie der Bundesverband der deutschen Industrie. Die unternehmensnahen Analysen sollen künftig auch in Brüssel eine größere Rolle spielen, sagt IW-Chef Michael Hüter.
Also unsere Bekanntheit in Brüssel ist natürlich erstmal geringer als in Deutschland, das ist völlig klar. Aber man muss einfach wissen, wie es funktioniert. Es ist halt die Kommission ein anderer Apparat als die Bundesregierung. Das Parlament tickt in seinen Differenzierungen anders. Es ist sehr wichtig, dass man mit der Kenntnis der relevanten Ansprechpartner auch weiß, welche Themen kann man wo diskutieren.
Aus diesem Grund hat Michael Hüter den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger als Redner eingeladen. Der EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft stellt dem IW eine enge Zusammenarbeit mit seinem Ressort in Aussicht. Erste Termine seien gemacht, vom Renommee des Instituts könne die Kommission profitieren, lobt Günther Oettinger. Dass das private Wirtschaftsforschungsunternehmen gleichzeitig Lobbyist ist und mit seinen Studien tendenziell die Meinung der Arbeitgeber widerspiegelt, stört den EU-Kommissar nicht.
Das IW ist von der Wirtschaft getragen, aber ist sehr unabhängig. Wir hören uns alles an, aber müssen uns unsere Unabhängigkeit bewahren. Und je durchsichtiger jemand lobbyiert, desto mehr merkt man dies. Und das heißt, ich glaube, dass ein IW hier nicht Lobby macht, sondern wirklich Wegbegleiter für Parlament und Kommission sein will.
Diese Haltung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger kritisiert Transparency-Aktivist Daniel Freund. Er hat herausgefunden, dass 3 von 4 Meetings von EU-Kommissaren mit den großen Unternehmensverbänden stattfinden. Nichtregierungsorganisationen oder kleine Verbände werden von EU-Politikern nicht entsprechend einbezogen, sagt Daniel Freund.
Man trifft sich mal mit einem Professor, mal trifft man sich mit jemandem von einem Verband und dann noch einige Unternehmen dazu. Und merkwürdigerweise hört man überall dieselben Argumente, weil natürlich alle am Ende aus derselben Kasse bezahlt werden.
Oft fällt gar nicht auf, dass hinter 10 Lobbyisten der gleiche Auftraggeber steckt, der einen Abgeordneten oder einen Kommissar mit seinem Anliegen bombardiert, stellt Daniel Freund klar. Interessensvertreter haben viele Gesichter und manchmal kommen sie sogar in einem Gewand daher, in dem man sie nicht vermuten würde, in dem eines Rechtsanwalts. Der Pariser Platz am Brandenburger Tor. Sitz der Anwaltskanzlei Alba und Geiger. Sie ist für ihre Mandanten überwiegend in Brüssel aktiv. Dazu zählen in erster Linie Unternehmen, die Bauchschmerzen wegen einer geplanten EU-Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Kommission haben. Rechtsanwalt Andreas Geiger trägt ihre Interessen bei den politischen Entscheidern vor, wirbt für die Positionen der Industrie. Ist er Jurist oder Lobbyist?
Ich bin beides. Ich bin Anwalt und habe aber in meiner Tätigkeit im Europarecht schnell festgestellt, dass sie den Mandanten besser helfen können, wenn sie bereits im Gesetzgebungsverfahren für sie tätig werden und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Lobbyarbeit beginnt also schon lange, bevor ein Gesetzesvorschlag auf dem Tisch liegt. Alba und Geiger ist eine der wenigen Kanzleien, die offen darüber sprechen und sich zur Lobbyarbeit bekennen. Sie erstellt für die Beamten in Brüssel kurze Memos, liefert Hintergrundinfos zu einem Thema. Die Anwälte weisen Politiker auf bestehende Schwachpunkte in der Gesetzgebung hin. Natürlich aus Sicht ihrer Mandanten. Verbesserungsvorschläge liefern sie gleich mit. Klingt nach klassischer Lobbyarbeit.
Entscheiden tut ein Lobbyist überhaupt nichts. Entscheiden tun immer die Gesetzgeber. Also insofern, wir verschaffen nur dem Gesetzgeber die bestmögliche Plattform für seine Entscheidungsfindung.
Sven Giegold, der Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, ist als Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses der EU Zielscheibe von Lobbyisten.
Die Lobbyisten tummeln sich immer besonders da, wo harte Gesetzgebung gemacht wird. Aufklärungsarbeit interessiert sie weniger. Allerdings finde ich schon drollig, dass KPMG, eine der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die auch davon profitieren, dass das Steuerrecht so kompliziert ist, dass die derzeit mehreren politischen Gruppen Änderungswünsche an unserem Zwischenbericht oder Abschlussbericht vorgelegt haben.
Grenzüberschreitend findet Sven Giegold Anwaltskanzleien, die finanzielle Interessen mit ihrem Mandat vermischen. Und er sieht noch ganz andere Interessenskonflikte. Wenn Kanzleien, die einerseits lukrative Lobbyarbeit machen wollen, sich andererseits auf ihre anwaltlichen Berufsprivilegien berufen, zum Beispiel die Schweigepflicht. Dennoch, es sei nicht falsch, Lobbyisten zuzuhören, sagt der Politiker. Im Gegenteil, oft gäbe es nur wenige Spezialisten, die sich in technischen Detailfragen, wie zum Beispiel der Finanzmarktregulierung, auskennen. Diese Experten seien oft nur bei Banken und Finanzinstituten zu finden. Deshalb sei es in Lobbygesprächen auch normal,
dass konkrete Formulierungen vorgeschlagen werden. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich solche Texte übernehme, dann schreibe ich das immer in die Begründung, sodass das vollständig transparent ist.
Transparent machen, von wem ein Gesetzesentwurf stammt. Manchmal funktioniert die Kontaktaufnahme auch auf umgekehrtem Wege. Wenden sich Ministerien mit Aufträgen direkt an Kanzleien. So engagierte der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg während der Finanzkrise externe Berater der Großkanzlei Linklaters. Sie sollten ein Gesetz zur Rettung maroder Banken formulieren. Der Minister zu Guttenberg verschickte den Text aus der Feder der Juristen an seine Kabinettskollegen. 28 Seiten, auf jeder davon der Schriftzug von Linklaters. Der Minister geriet unter Beschuss, rechtfertigte sein Vorgehen mit den Worten:
In Fällen, wo deutlich wird, dass man auf die Kompetenz nicht im eigenen Hause oder in der Bundesregierung zurückgreifen kann, weil es sich um schwierigste Sachverhalte handelt, dass es geradezu geboten ist, externen Sachverstand und externen Rat sich der Besten zu holen, um gerade deswegen auch seinem Auftrag gerecht zu werden, Steuergelder zu sparen und gegenüber der Bevölkerung auch bestmöglich aufzutreten.
Das Brisante: Kurz zuvor, nach Ausbruch der Finanzkrise, hatten die Rechtsanwälte von Linklaters die deutsche Industriebank IKB beraten, die vor der Pleite stand und auf Kosten der Steuerzahler gerettet werden musste. Heute für Wirtschaftsunternehmen arbeiten, morgen als Anwalt in der Öffentlichkeit auftreten. Rechtsanwalt Andreas Geiger sieht darin kein Problem.
Nein, weil das Gesetz selbst wird ja von durchaus fähigen Leuten im Ministerium dann nochmal gelesen. Der Gesetzentwurf, der geht ja dann nicht ungesehen durch. Aber bevor Sie von einem weißen Blatt Papier sitzen, lassen Sie doch irgendjemanden diese 200 Seiten erarbeiten.
Es wird also vorgearbeitet und nachgearbeitet. Fragt sich immer nur, wer arbeitet für wen? Das bleibt in Brüssel und Berlin allzu oft im Dunkeln. Selbst wenn Lobbyisten einen Hausausweis um den Hals tragen. Bernd Dittmann, Cheflobbyist des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, öffnet seine Aktentasche und holt seinen Lobbyausweis heraus. Eingetragen im Europäischen Transparenzregister ist er. Doch irgendetwas irritiert an dem Zugangsausweis fürs EU-Parlament. Normalerweise sind Lobbypässe braun. Bernd Dittmanns Ausweis aber ist blau. Warum?
Die Farbe Blau ist immer die Farbe, die für als Symbol für Europa genutzt wird.
Okay, aber wie erkennt man ihn als Lobbyisten?
Gar nicht, weil das kein Lobbyistenausweis ist, sondern das ist eben dieser Ausweis für den Wirtschafts- und Sozialausschuss, in dem ich Mitglied bin. Sinn und Zweck dieser Gremien ist es, dass Vertreter der Zivilgesellschaft, die in irgendeiner Form organisiert sind, sei es von freien Berufen, aus dem Handwerk kommen, aus der Industrie kommen, und jeder schickt ein gewisses Kontingent dorthin allerdings schickt, heißt durch die Bundesregierung.
Dass der Lobbyist Bernd Dittmann im Auftrag der Bundesregierung im Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU sitzt, wo Gesetzesvorlagen entstehen oder Änderungsanträge vorbereitet werden, ist für ihn legitim. Für die Bundesregierung übrigens auch, fügt er hinzu. Für einen aber kommt das gar nicht in Frage.
Ich habe das auch schon erlebt, dass Lobbyisten die Interessensvertretung für die Bundesrepublik Deutschland in Expertengruppen übernommen haben. Ich finde das unerträglich und das geht gar nicht.
Sagt der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold. Doch welche Spielregeln gelten überhaupt für Lobbyisten? 2008, lange vor dem freiwilligen Transparenzregister, hat die Europäische Kommission einen Verhaltenskodex für Interessensvertreter formuliert. Offen, ehrlich und integer sollen sie sein, heißt es in dem Papier. Viel zu lasch, monieren Kritiker, die in dem Kodex aus Brüssel nur ein Feigenblatt sehen. Lobbyprofi Hubert Koch wird da etwas präziser.
Ich arbeite nicht anonym. Also ich sage immer jedem Politiker, mit dem ich spreche, wer in diesem speziellen Fall mein Auftraggeber ist. Ich arbeite nicht mit Anreizen, die nicht nur Argumente sind. Also keine materiellen Geschichten, keine übertrieben teuren Einladungen, keine Geschenke und solche Dinge. Und ich definiere für mich, dass ich nur Interessen vertrete, die ich auch selber für mich akzeptieren kann.
Hubert Koch hat 10 Jahre lang Lobbyarbeit gemacht, unter anderem für die deutsche Automobilindustrie. Er weiß, wie man der Wirtschaft politisches Gehör verschafft. Trotzdem, oder gerade deshalb, schickt er sich an, die Lobbyarbeit zu revolutionieren. Wie genau, verrät er an einer exklusiven Adresse. Im Berliner Capital Club, gleich neben dem Hilton Hotel in Mitte. Eine adrett gekleidete Dame geleitet ihn in den privaten Business Club. Der persönliche Empfang gehört für Mitglieder zum Service. Genauso wie ein Platz in der Lounge mit Blick auf den Gendarmenmarkt. Bei Tatar vom Rind und Zigarre knüpft man Kontakte. Wichtige Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt. Hubert Koch gehört zu dem ausgewählten Kreis derer, die Zugang haben.
Also ja, es ist wie gute Hotels in Berlin einer der vielen Treffpunkte, wo man Gespräche führt.
Ein ziemlich exklusiver Treffpunkt. Gerade verlässt der frühere Bundesinnenminister Otto Schily den Club. Am Mittag war der gerade neu bestellte Aufsichtsrat der Volkswagen AG, Hans-Dietrich Pötsch, zu Gast. Hubert Koch weiß, wie man Entscheider aus der Wirtschaft mit den Mächtigen der Politik zusammenbringt. Und hat ein neues Geschäftsfeld daraus gemacht. Er coacht jetzt kleine Firmen und Verbände und bringt ihnen bei, ihre Anliegen selbst in die Hand zu nehmen. Eigentlich doch der Job der Lobbyisten.
Ja, natürlich gibt es die und die werden ja auch gebraucht, so wie Rechtsanwälte beim Gericht gebraucht werden, um die Anliegen eines Mandanten in Gerichtssprache umzusetzen. Trotzdem bleibt ein Bedarf an Lobbycoaching deshalb, weil niemand authentischer, nachhaltiger und überzeugender seine Anliegen vortragen kann als der Betroffene.
Wenn Betroffene selbst mit Politikern kommunizieren, statt Lobbyisten vorzuschicken, könne das den Ruf seiner Branche aufpolieren, hofft Hubert Koch. Der erste deutsche Lobbycoach, wie er sich selbst bezeichnet, wird die Profis wohl nicht überflüssig machen. Im Gegenteil, er bescheinigt dem Berufsstand rosige Zeiten und glaubt, dass der Bedarf an Lobbyisten wachsen wird.
Unsere Gesellschaft ist immer kleinteiliger organisiert. Es gibt immer kleinteiligere Interessen und die Interessen werden immer kleinteiliger vertreten. Und deswegen ist es zwingend und ganz natürlich so, dass die Anzahl der Interessenvertreter steigt.
Bislang kann niemand sagen, wie viele Lobbyisten in Brüssel und Berlin arbeiten. Im Transparenzregister der EU stehen offiziell 8.000 Interessensvertreter. Im Stillen wird ihre Zahl auf 30.000 geschätzt. In Berlin sollen es um die 5.000 sein. Solange sie meist im Verborgenen arbeiten, wird ihnen der Ruf der Dunkelmänner weiter anhaften. Dabei könnten sie alle etwas für einen besseren Ruf tun, indem sie offener mit ihrer Arbeit umgehen. Solange werden sie sich weiter in Brüssel und Berlin und den anderen politischen Zentren der Welt Gehör verschaffen. Zwischen Hausausweis und Hintertür, zwischen Besuchstermin und Sektempfang. Die große Schar der Lobbyisten oder, wie sie sich lieber nennen, der Interessensvertreter.
Informiert oder manipuliert? Ist die Politik den Lobbyisten hörig? Sie hörten die 11. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorinnen waren Bettina Meyer und Franziska Ritter. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie zusammen mit vertiefenden Hintergrundinformationen auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Im Rahmen des Funkkollegs können Sie Ihr Wissen über unsere Wirtschaft mit Hilfe einer kostenlosen Online-Klausur testen und Sie haben danach auch die Möglichkeit, das vom Kultusministerium anerkannte Zertifikat zu erwerben. Der Anmeldeschluss dafür ist an diesem Sonntag, also am 7. Februar. Anmelden können Sie sich auf der schon erwähnten Webseite funkkolleg-wirtschaft.de.